Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Tod des obersten Führers Khamenei hat ein Machtvakuum im Iran hinterlassen. Heute entschuldigte sich der iranische Präsident Pezeshkian bei den Nachbarländern für die Angriffe. Prompt kritisierten iranische Hardliner ihren Präsidenten dafür und warfen ihm Schwäche vor. Die Attacken gegen die Golfstaaten gehen weiter. Angriffe mit Raketen oder Drohnen melden unter anderem Kuwait sowie Abu Dhabi und Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die israelische Luftwaffe wiederum flog nach eigenen Angaben eine ihrer bislang massivsten Angriffswellen auf den Iran, vor allem auf Ziele in Teheran.
Feuerbälle am Himmel über der iranischen Hauptstadt. Diese Bilder sollen Angriffe auf den wichtigen Teheraner Flughafen Mehrabad zeigen. Eines von wahrscheinlich hunderten Zielen israelischer und US-amerikanischer Angriffe auf den Iran in der vergangenen Nacht. Nach einer Woche Krieg zieht US-Präsident Trump heute eine Art Zwischenbilanz. Wir kommen im Iran sehr gut voran. Ihr seht die Ergebnisse und sie waren erstaunlich. Wir haben in 3 Tagen 42 Marineschiffe ausgeschaltet, einige davon sehr groß. Das war das Ende der Marine. Wir haben auch ihre Luftwaffe ausgeschaltet. Dramatisch ist die Lage nicht nur im Iran, sondern auch im Libanon, wo sich die israelische Armee und die Iran-nahe Hisbollah-Miliz gegenüberstehen. Schwere Zerstörung im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut nach israelischen Luftangriffen. Israel droht mit weiterer Gewalt, sollte der Libanon die Hisbollah nicht vollständig unter Kontrolle bringen. Wir haben keine territorialen Ansprüche gegenüber dem Libanon, aber wir werden eine Situation nicht akzeptieren, in der das, was es schon so viele Jahre lang gab, Beschuss aus libanesischem Gebiet auf den Staat Israel, wiederkommt. Wir werden das nicht zulassen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten entstehen heute offenbar diese Aufnahmen. Eine Explosion am Flughafen Dubai, vermutlich ausgelöst durch eine iranische Drohne. Die Emirate melden, man habe von 121 Drohnen heute 119 erfolgreich abwehren können. Fast zeitgleich meldet sich Irans Präsident Pezeshkian zu Wort. Erstmals bittet er die Nachbarstaaten am Golf um Entschuldigung für Luftangriffe und stellt deren Ende in Aussicht. Von nun an sollten unsere Streitkräfte keine Nachbarländer mehr angreifen oder Raketen auf sie abfeuern, es sei denn, wir werden von diesen Ländern angegriffen. Ich denke, wir sollten das auf diplomatischem Wege lösen. Ein Zeichen der Deeskalation also aus Teheran? Unklar, aber selbst wenn, könnte sich der iranische Präsident überhaupt gegen den Rest des Regimes durchsetzen? Nach dem Tod des obersten Führers heute vor einer Woche ist auch der innenpolitische Machtkampf im Iran weiter in vollem Gange.
Wir fragen nach bei Gabriele Dunkel. Wir haben es im Beitrag gerade gehört. Irans Präsident stellt ein Ende der Luftangriffe auf Nachbarländer in Aussicht. Welches Gewicht hat das?
Wie es gerade scheint, hat sein Wort nicht sehr großes Gewicht, denn die Angriffe gegen die Nachbarstaaten gehen ja weiter heute Abend und auch heute früh schon. Und auch der iranische Justizminister hat sich eben gemeldet vorhin und hat gesagt, dass die Angriffe gegen die Nachbarstaaten, die USA und Israel unterstützen, weitergehen werde. Das deutet darauf hin, dass es große Probleme im politischen Gefüge, im Machtgefüge momentan im Iran gibt. Es deutet darauf hin, dass nach dem Tod von Khamenei ein Machtvakuum entstanden ist. Und es kann auch darauf hindeuten, dass der Sicherheitsapparat und die politische Führung nicht miteinander arbeiten oder der Sicherheitsapparat, also Revolutionsgarden und das Militär auf eigene Rechnung arbeiten. Eben kam noch die Meldung, dass in etwa 24 Stunden oder innerhalb der nächsten 24 Stunden der neue oberste Führer gewählt wird. Und das könnte sicherlich Klarheit bringen.
Vielen Dank, Gabriele Dunkel. Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auch im Libanon fort. Ziele sind dort Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz. Schon vor Tagen hatte Israel Zivilisten aufgefordert, den Süden des Landes zu verlassen. Nun gibt es neue Warnungen für südliche Vororte von Beirut. Inzwischen sollen Hunderttausende Menschen im Land auf der Flucht sein. Sie alle suchen nach einer sicheren Unterkunft. Vielen bleibt nur die Straße. Manche haben in dem kriegerischen Chaos etwas mehr Glück.
Diese Familie hat einen Platz in einer der Notunterkünfte bekommen, so wie etwa 100.000 Menschen. Sie leben jetzt in einer alten Schule südlich der Hauptstadt Beirut. Wie viele andere mussten auch sie aus ihrem Dorf im Süden des Landes an der Grenze zu Israel fliehen. Die israelische Armee hatte sie zuvor aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Wir haben unsere Sachen mitgenommen, unsere Kleidung, nur das, was uns wichtig war. Den Rest mussten wir zu Hause lassen. Die libanesische Regierung, mit dem neuen Krieg überfordert, kann die Versorgung der Vertriebenen allein nicht stemmen, ist auf die Hilfe Freiwilliger angewiesen. In vielen Stadtteilen gibt es Nachbarschaftsinitiativen. Seit der Krieg begonnen hat, treffen sie sich hier jeden Tag, kochen und verteilen fast 500 Gerichte. Ich konnte nicht einfach nur da sitzen und nur die Nachrichten anschauen. Und deshalb bin ich hergekommen. Es gibt eine Menge zu tun. Laut Sozialministerium sind knapp 500.000 Menschen Vertriebene im eigenen Land. Viele Familien haben fast alles zurückgelassen, um wenigstens sich selbst zu retten. Verbringen Tag und Nacht an der Uferpromenade im Stadtzentrum von Beirut. Die Angst um meine Kinder ist größer als die Angst um mich selbst. Ich meine, ich sitze hier und bin ständig besorgt. Es ist sehr schwer. Ich kriege ihn nicht beruhigt. Er schläft nicht und er weint einfach so viel. Sie stellen sich auf weitere Nächte auf der Straße ein, denn die meisten Notunterkünfte im Land sind nach Angaben der Behörden voll.
Und auch in der Ukraine leiden die Menschen weiter unter Zerstörung und Versorgungsengpässen. Russland hat das Land in der vergangenen Nacht wieder massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. In Kiew sind laut Bürgermeister Klitschko inzwischen etwa 2700 Gebäude ohne Heizung. In Odessa wurden unter anderem Bahnanlagen beschädigt. In Kharkiv im Osten traf eine Rakete ein mehrstöckiges Wohnhaus. Die Behörden melden Tote und Verletzte.
In dem schwarzen Sack liegt ein Mensch. Getötet, geborgen aus den Trümmern eines Wohnhauses in Kharkiv in der Ostukraine. 5 Etagen, fast vollständig zerstört durch einen russischen Angriff. Rettungskräfte versuchen, die Leichen der Anwohner zu bergen. Überlebt haben vor allem die, die zufällig nicht zu Hause waren. Da sind 3 Fenster. Da ist meine Wohnung. Da, 1., 2. und 3. Etage, wo jetzt die Feuerwehrleiter ist. Nein, zum Glück war ich nicht da. Mitten in der Nacht ist hier ein russisches Geschoss eingeschlagen. Laut ukrainischen Behörden womöglich ein neuartiges Marschflugkörpermodell, das kaum mit Störsendern aufzuhalten ist. Alleine hier seien mindestens 10 Menschen getötet worden, darunter 2 Kinder. Was das zerstörte Gebäude betrifft, wir wissen, dass etwa 20 Wohnungen vollständig zerstört wurden. Aber nicht nur Kharkiv wurde angegriffen. Auch Städte wie Kiew, Odessa, Sumy, Kramatorsk. Insgesamt habe Russland über 500 Drohnen und Raketen eingesetzt, so die Ukraine. Russland behauptet, ohne Beweise vorzulegen, es seien Militäranlagen attackiert worden. Auf seinem Telegram-Kanal fordert der ukrainische Präsident Selenskyj eine Reaktion der Partnerländer und weitere Waffenlieferungen. Russland habe seine Versuche nicht aufgegeben, die Wohn- und kritische Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Sowie in Kharkiv und vielen anderen Städten in dieser Nacht.
Gewalt gegenüber Personal in Bussen und Zügen nimmt immer mehr zu. Und der Deutschen Bahn droht deshalb Personalflucht. Jeder 3. befragte Bahnmitarbeiter denkt über eine Kündigung nach. Das ergibt eine Umfrage der Eisenbahngewerkschaft EVG. Die Hälfte der 4.000 Befragten gab demnach an, schon einen körperlichen Übergriff im Job erlebt zu haben.
Sonnenschein über dem Hauptbahnhof in Berlin. Nicht ganz so ungetrübt derzeit die Stimmung unter den Beschäftigten mit Kundenkontakt. Etliche denken übers Aufhören nach, wegen zunehmender Gewalt. Das zeigt eine Umfrage der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Nicht überraschend, sagt die EVG.
Weil wir ja seit Jahren schon sowohl statistisch als auch tatsächlich aus den persönlichen Erfahrungen heraus mitbekommen, dass die verbale und auch die körperliche Gewalt gegen die Kolleginnen und Kollegen täglich zunimmt. Und für jeden von uns als Mensch irgendwann das Maß erreicht ist, dass man sich dieser Gefahr nicht mehr aussetzen will.
Mehr als 4.000 Mitglieder mit Kundenkontakt hat die EVG seit Mitte Dezember befragt. Mehr als die Hälfte von ihnen arbeiten in Zügen, zum Beispiel als Zugbegleiter. Im Februar war ein Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle von einem Passagier angegriffen worden und gestorben. Die Deutsche Bahn teilt heute schriftlich mit, man habe inzwischen zusätzliche Schutzmaßnahmen beschlossen und zum Teil schon umgesetzt, etwa bei der Ticketkontrolle im Nahverkehr. Bei DB Regio gilt bei der Ticketkontrolle das Prinzip Eigensicherung vor Prüfung. Seit dem 1. März 2026 liegt es im Ermessen des Kontrollpersonals, ob ein Fahrgast bei der Ticketkontrolle einen Ausweis vorzeigen muss. Insgesamt fühlten sich etwa 2/3 der befragten EVG-Mitglieder unsicher im Job. Etwa die Hälfte habe schon tätliche Angriffe erlebt.
Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga bleibt Wolfsburg weiter auf einem Abstiegsplatz. Die Niedersachsen unterlagen zu Hause dem Hamburger SV mit 1:2.
Die Krise des VfL Wolfsburg geht weiter. Auch gegen den HSV hat sich das nicht geändert. Dabei erwischten die Wolfsburger den besseren Start. Nach dem viel zu hohen Bein von El Fadli gegen Gerhard gab es zu Recht Elfmeter. Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen verwandelte sicher. Allerdings brachte das nur kurz Ruhe in die Reihen des VfL. 10 Minuten später gab es Strafstoß auf der anderen Seite. Vuškovic gefoult von Jens. Und der Gefaulte machte es selbst. Hatte allerdings sehr viel Glück, dass der Ball unter Wolfsburgs Keeper Grabara durchrutschte. Zur Pause war die Position von VfL-Trainer Bauer genauso wackelig wie vorher. Und es kam noch schlimmer, weil VfL-Verteidiger Acıtay Vuškovic im Strafraum festhielt. Es gab erneut Elfmeter. Schon der 11. in dieser Saison gegen Wolfsburg, Dompe, nutzte ihn zur 2:1-Führung für den HSV. In der Folge hatte Wolfsburg einige gute Chancen. Pejcinovic vergab die beste zum Ausgleich. Es blieb beim 1:2 und bis jetzt ist noch nicht geklärt, ob Daniel Bauer Trainer des VfL Wolfsburg bleibt.
Was war das für eine Dramatik? 3:3 heißt es am Ende in Freiburg gegen Leverkusen. Vincenzo Grifo eröffnet den torreichen Nachmittag für die rot-weiß gekleideten Freiburger mit seinem 105. Pflichtspieltreffer. Damit ist er Rekordtorjäger der Breisgauer. Es ist ein hochattraktives Spiel, in dem Leverkusen immer wieder gefährlich ist. Christian Kofane gleicht verdient in der 37. Minute aus. Es geht munter hin und her. Keine 6 Minuten später ist es Suzuki, der für Freiburg die erneute Führung erzielt. Doch das ist vor der Pause noch nicht genug. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Grimaldo mit einem sehenswerten Freistoß erneut zum Ausgleich. Nach der Pause kommt Leverkusen besser aus der Kabine und Martin Terrier erzielt zum ersten Mal im Spiel die Führung für die Werkself. Danach verflacht die Partie. Kurz vor Ende ist es eine Schlussoffensive der Freiburger Matthias Ginter in der 86. Minute mit dem verdienten Ausgleich zum 3:3 Unentschieden.
Und der Blick auf die weiteren Ergebnisse. Mainz-Stuttgart 2:2, Leipzig-Augsburg 2:1, Heidenheim-Hoffenheim 2:4. Im Topspiel zwischen Köln und Dortmund steht es kurz vor Schluss 0:2. Und gestern gewann München gegen Mönchengladbach mit 4:1. Morgen dann noch 2 Spiele. St. Pauli empfängt Frankfurt und Union Berlin trifft auf Bremen. Und den DFB-Frauen gelang heute in der WM-Qualifikation gegen Norwegen ein starker Auftritt. Das deutsche Team siegt in Stavanger mit 4:0. Nächster Gegner ist im April Österreich. Und gleichzeitig ist heute erster Wettkampftag bei den Paralympics mit 4 Medaillen für die deutschen Sportler. Annalena Forster holte Gold im Monoski mit hauchdünnem Vorsprung vor ihrer spanischen Konkurrentin. Außerdem gab es 3-mal Bronze bei den Biathleten. Für Forster ist es die erste Goldmedaille in der Abfahrt.
Grandiose Premiere für das deutsche Team, triumphaler Auftakt für Annalena Forster. Die Monoskifahrerin gewinnt gleich im ersten Rennen Gold in der Abfahrt der sitzenden Klasse. Ist 500stel schneller als die Spanierin Pascal Seco.
Dass es jetzt so knapp gereicht hat, ist einfach unglaublich. Ich bin echt, ich kann gerade heulen, das ist echt unglaublich geil.
Beim Biathlon-Sprint über 7,5 Kilometer sammeln die deutschen Athleten insgesamt 3 Bronzemedaillen. Als erster Anja Wicker in der sitzenden Kategorie. Nach 2 Schießfehlern schiebt sie sich mit einer starken Schlussrunde auf den 3. Platz. Auch Marco Meyer in der stehenden Klasse sichert sich mit einem fulminanten Schlusssport seine Medaille.
Die letzte Runde war deutlich härter, als ich mir gehofft hatte. Ich bin umso glücklicher, dass es jetzt mit Platz 3 doch zu einer Medaille gereicht hat.
Zum Abschluss gewinnt die Sehgeschädigte Leonie Maria Walter Bronze, gemeinsam mit ihrem Vorausläufer Christian Krassmann.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 8. März.
An dem oft sonnigen und sehr milden Hochdruckwetter ändert sich morgen wenig. Im Norden sorgt feuchtere Luft allerdings heute Nacht für viele Wolken, die gebietsweise Regen bringen. Im übrigen Land meist klar, vor allem im Süden können sich einige Nebelfelder bilden. Morgen im Nordosten wolkig und Richtung Ostsee zunächst stellenweise nass, sonst eine trockene Mischung aus Wolken und Sonne, die sich im Westen und Südwesten am häufigsten zeigt. In höheren Lagen des Westens heute Nacht 8 bis 6 Grad, im Osten dagegen leichter Frost. Morgen an der Nordsee unter 10, im Westen wieder um 20 Grad. Montag gibt's neben Sonne meist lockere, gelegentlich auch mal dichtere Wolken und Richtung Südwesten sind einzelne Schauer möglich. Dienstag in der Osthälfte viel Sonnenschein, sonst teils Sonne, teils Wolken und stellenweise Schauer oder Gewitter, die Mittwoch etwas zahlreicher werden.
In den Tagesthemen um 23.35 Uhr mit Jesse Wellmer blicken wir auf den Wahlkampfabschluss in Baden-Württemberg am Abend vor der Landtagswahl. Und darauf auf den Sieg der deutschen Fußballfrauen, wie sie sich nämlich in der WM-Qualifikation gegen Norwegen geschlagen haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagabend.